SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Mit der Geigerin Alina Ibragimova. Schön, dass Sie da sind. Welcome.
Thank you.
Wir zeichnen diese Sendung bei der BBC auf in London, wo Sie seit vielen Jahren leben. Jetzt haben wir uns beide schon durch die Londoner Rush Hour geschlängelt. Wie erleben Sie denn als Musikerin diese pulsierende und lebendige und oft aber auch sehr hektische Stadt?
Well, it's of course busy because there is so much happening and that goes for the musical world and the.
Hier ist so viel los im Musikleben und überhaupt in der Kunst, so viel zu erleben. Da wird es einem mit Sicherheit nie langweilig. Wenn man Ruhe und Frieden sucht, sollte man vielleicht raus aus London. Aber es ist eine wunderbare Stadt. Ich bin glücklich, dass ich hier aufgewachsen bin.
But it's a wonderful city. I'm lucky to have grown up here.
Sie haben gerade ein großes Mozart-Projekt abgeschlossen, sämtliche Violinsonaten, auch die ganz frühen. Über diese Reise durch Mozarts Sonatenschaffen sprechen wir gleich. Hier kommt als erste Musik erstmal der erste Satz aus Mozarts erster Sonate. Er hat sie mit 7 Jahren komponiert. Erste Sonate für Klavier und Violine von Wolfgang Amadeus Mozart. Das war der erste Satz daraus, Allegro, mit Alina Ibragimova und Cedric Tibergia. Frau Ibragimova, Sie haben sämtliche Mozart-Sonaten aufgenommen, mitsamt den Variationswerken 37 Stück. Was haben Sie denn entdeckt auf dieser Sonatenreise?
All kinds of things. I think we've discovered a totally new Mozart.
Ich glaube, wir haben einen ganz neuen Mozart entdeckt. Einen Mozart, den ich vorher gar nicht kannte. Wir haben das Programm jeder Doppel-CD erstmal im Konzert gespielt und sind damit rumgereist. Das waren sehr lange Mozart-Abende.
2 Stunden oder so? 2 hours or so?
At least, yeah. We were initially a little bit scared because everyone.
Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst. Alle sagten, warum macht ihr denn die frühen Sonaten? Das sind doch keine reifen Stücke. Da war er doch noch ein Kind. Aber wir wollten alles machen. Wir wollten den kleinen Mozart sehen, wie er experimentierte. Das sind wunderbare Stücke. Erstaunlich, einen kleinen Jungen zu beobachten, der einfach mit Musik spielt, der so kreative Ideen hat. Manchmal macht er noch Fehler. Wir behalten, weil sie auch Charme haben.
Sometimes making mistakes and we try to keep those mistakes because they're charming in themselves.
Und der Vater war wahrscheinlich auch so ein bisschen beteiligt zwischendrin, oder?
Yes, of course. There was his hand there for sure. In the sonatas, you can feel it. We had a lot of fun with all that. But once we got to playing the concerts, actually, they didn't feel.
Wir hatten riesigen Spaß. Die Konzerte waren übergewichtig. Sie haben dem Publikum gefallen. Und es ist überraschend, wie viele Kontraste in diesen Sonaten stecken. Die berühmte E-Moll-Sonate hat er geschrieben, als seine Mutter starb. Die ist tragisch. Aber die tragische Seite zeigt sich so viel deutlicher, wenn man Mozarts andere Sonaten daneben stellt. In diesem Licht wird sie ein wirklich schmerzerfülltes Stück. Wenn man den Kontext kennt, sieht man die Kontraste deutlicher.
Gibt es denn einen Punkt, an dem Sie sagen, jetzt hat Mozart diese spielerische Kindheit überwunden und jetzt ist es wirklich der reife Mozart?
Well, I think he never stopped playing. I think the playfulness and.
Ich glaube, er hat nie aufgehört zu spielen. Das Spielerische und das Ungezogene zieht sich sein Leben lang durch seine Musik. Dieses Spielerische wird irgendwann gewandter, mit wunderschönen Themen. Er lernt allmählich, wie man Musik formt. Aber er ist nie so richtig erwachsen geworden.
Maybe didn't really grow up. In a way.
Wir überspringen diese mittlere Schaffenszeit und gehen jetzt gleich zu einer späten Sonate von 1784. Die hat Mozart für die Geigerin Regina Strinasacchi geschrieben. Eine Virtuosin auf ihrem Instrument aus Mantua. Sie war zu Gast und hat ein Konzert in Wien gespielt in Anwesenheit des Kaisers. Wollte also da auch zeigen, was sie kann mit einem neuen Werk von Mozart. Hat Mozart denn an dieser Sonate auch gereizt, für die Geige so ein paar virtuose Salti einzubauen?
A little more than before, yes, for sure.
Sicher ein bisschen mehr als in den früheren Sonaten. In den frühen Sonaten ist die Geige das Begleitinstrument. Cedric hatte da viel mehr zu spielen als ich. Später wird es dann stärker ausbalanciert. Die Sonaten sind aber immer noch für Klavier und Geige. So war das damals.
Ja, und das steht auch in den Manuskripten und in den Drucken so drin.
And that's how the music is. I mean, by the end, they're
am Ende von Mozarts Sonatenschaffen sind beide etwa gleichberechtigt. Aber das gilt für die meisten Sonaten. Das Klavier hat den größeren Part.
Piano has the bigger part, I would say.
Dritter Satz Allegretto aus der Violinsonate B-Dur, Köchelverzeichnis 454 von Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart hat diese Sonate wie so oft in allerletzter Minute fertiggestellt. Aus Zeitmangel hat er den Klavierpart nicht notiert, sondern nur die Geigenstimme. Bei der Uraufführung mit der italienischen Geigerin Regina Strinasacchi saß er ohnehin selber am Klavier und hat aus dem Gedächtnis gespielt. Nachträglich hat er die Klavierstimme dann mit anderer Tinte in die Noten reingeschrieben oder besser reingequetscht, denn der Klavierpart hat deutlich mehr Töne als die Geige. Hier in SWR 2 zur Person spielte Cedric Tibergien den Klavierpart und die Geigerin war Alina Ibragimova. Frau Ibragimova, Sie haben alle Mozart-Sonaten eingespielt. 10 CDs braucht man für diese Fülle von Musik oder 5 Doppel-CDs. Im April erscheint die letzte davon beim britischen Label Hyperion. Schauen wir ein bisschen auf Ihre Biografie. Sie wurden in Russland geboren, Ihre Eltern sind beide Musiker. Wann haben Sie denn gemerkt, dass die Geige wirklich Ihr Instrument ist?
My father played double bass, my mom the violin.
Mein Vater spielte Kontrabass, meine Mutter Geige. Für ein vierjähriges kleines Mädchen wäre der Kontrabass ein bisschen zu groß gewesen. Deshalb wollte ich eine Geige. Bei uns zu Hause gab es immer Musik.
My parents were both musicians and there was always music at home.
Ich fand das merkwürdig, dass andere Kinder kein Instrument spielten. Meine Freundin, die unter uns wohnte zum Beispiel, ich verstand das gar nicht, was sie den ganzen Tag so machte. Das gehörte einfach zu meinem Leben. Aufstehen und üben, mit meiner Mutter arbeiten.
Schön ist es auch, dass man ein Instrument ja auch spielt. Es hat immer auch was Spielerisches.
Yes,
Ja, ich glaube, ich habe das nicht so als Spiel betrachtet. Ich habe schon viel geübt. Und meine Eltern achteten darauf, dass ich alles richtig machte. Ich hatte einen Lehrer, da war ziemlich viel Disziplin drin in Russland. Wenn man überhaupt was macht, dann gut. Das Spielerische fand für mich auf der Bühne statt. Das Üben war für mich als Kind aber schon eine Herausforderung.
Sie waren dann schon sehr früh an der berühmten Moskauer Gnesin-Akademie. War das so die ganz harte Schule?
Yes and no. I think, of course, my violin teacher was very serious and was quite tough.
Mein Geigenlehrer war ernsthaft und ganz schön streng. Aber das war gut. Wir hatten auch Unterricht in allgemeinbildenden Fächern, aber Musik war das Wichtigste. Da ich als Kind ziemlich gut war, musste ich nicht in den ganzen Unterricht. Ich musste auch nicht ins Orchester. Ich bekam Einzelstunden in Mathe, Russisch und so weiter.
War das ein Internat?
Es war eine Ganztagesschule, wo man alle Fächer gelernt hat. Der Unterschied dann später zur Menuhin School in London war der, wenn man ein Konzert oder eine Aufführung hatte, wurde das sehr ernst genommen. Am Tag vorher hatte man schulfrei, man konnte sich zu Hause vorbereiten. Als ich dann nach London kam, war es ganz normal, Schulunterricht zu haben und direkt danach ein Konzert zu spielen. Das war ganz gut für die Ausdauer.
Das ist auch jetzt der Alltag, oder?
Exactly, you don't get a free day.
Im echten Leben bekommt man nie einen freien Tag vor dem Konzert.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt. Sie waren dann an der Yehudi Menuhin Music School. Als Sie 10 Jahre alt waren, sind Sie gemeinsam mit Ihren Eltern nach London gezogen. Ihr Vater ist Kontrabassist, wie gesagt, und hatte eine Stelle beim London Symphony Orchestra. Wie war denn dieser Umzug für Sie als doch noch kleines Mädchen?
Ich wusste nicht, was da auf mich zukommen würde. Ich kannte England nicht.
Did you know the language? Konnten Sie die Sprache?
I did sort of a little bit, not really, no. But then, and I think at the time it was also quite hard for my mom because she.
Richtig hart war es für meine Mutter. Mein kleiner Bruder war gerade 4 Monate alt. Meine Mutter hatte das Haus, in das wir einzogen, vorher noch gar nicht gesehen. Sie dachte, wir würden wieder zurückgehen, in einem Jahr oder so. Es würde nicht für immer sein. Aber als wir dann ankamen, überlegte sie sich's anders.
But then, of course, when we got there, she changed her mind completely. And for me,
ich selbst dachte, ich würde nur meinen Lehrer und meine Katze vermissen. Die Katze durfte ich nicht mit nach England nehmen, also habe ich sie bei meinen Großeltern gelassen. Ich war dann froh über unseren Garten, dass ich ein eigenes Zimmer hatte, die Schule war wunderbar und sie waren großartig zu ausländischen Schülern. Da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. In diesem Alter gewöhnt man sich ja sehr schnell ein.
Haben Sie Ihre Freunde nicht vermisst?
Yes, some.
Manche, aber ich fand schnell neue.
Sie haben dann in London auch studiert, am Royal College of Music. Wenn Sie den Unterricht nochmal generell vergleichen zu dem an der Gnesin-Akademie, gibt es da Unterschiede? Kann man sagen, russische Schule, englische oder westliche Schule?
I had a Russian teacher when I was at Menuhin School still. So it was in a way a continuation.
An der Menuhin-Schule hatte ich auch einen russischen Lehrer. Das war eine Art Fortsetzung. Aber da gab es dann Kammermusik, Orchester, Improvisation. Das war schon anders als in Russland.
A little bit different to what I would have had in Russia, I think. And then after that I went to Royal College and
später am Royal College habe ich dann bei Gordon Nikolic studiert, an der Kronberg Akademie bei Christian Tetzlaff. Zwei wunderbare, sehr unterschiedliche Musiker. Ich hatte viele Kontraste in meiner musikalischen Ausbildung. Das war großartig.
Das ist sicher gut, oder? Verschiedene Inspirationsquellen einfach mitzuerleben, oder?
Definitely, yeah. I felt I could go into different directions.
Ja, ich hatte das Gefühl, in unterschiedliche Richtungen gehen zu können. Es war wichtig für mich, viele Türen zu öffnen. Als Teenager hatte ich mich sehr eingeschränkt. Ich dachte, um den richtigen Weg zu finden, muss man viele Türen schließen. Manchmal konzentriert man sich dann auf das, was falsch ist. Ich hatte mich selbst von vielen Gelegenheiten ausgeschlossen. Als ich dann die verschiedenen Einflüsse erlebte, konnte ich immer klarer sehen, was alles möglich war. Das war wichtig, obwohl es sich manchmal so anfühlte, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren.
Sie haben erstaunlicherweise nie einen großen Wettbewerb gespielt. Warum?
I think the last one I did, I was 16. That was a nice competition, doesn't exist anymore. It was called the Shell LSO Scholarship.
Meinen letzten Wettbewerb habe ich mit 16 gespielt für den Shell Prize des London Symphony Orchestra. Ein schöner Wettbewerb für Streicher. Es gibt ihn leider nicht mehr. In den verschiedenen Runden macht man auch Kammermusik und man spielt als Konzertmeisterin mit dem Orchester. Ich habe Scheherazade von Rimsky-Korsakow gespielt und Schostakowitschs 5. Sinfonie. Das war spannend und man hat die anderen Teilnehmer auch kennengelernt.
Also eher eine Gemeinschaftsangelegenheit, so klingt es jetzt für mich, als so ein Wettbewerb, bei dem man ganz alleine sein Repertoire einfach durchspielt.
Yes, definitely. No, it was very nice in that sense.
Ja, das war wirklich gut. Da habe ich auch meinen ersten Konzertagenten kennengelernt und die Dinge kamen ins Rollen.
And then after that, well, I think, I guess one of the main reasons I didn't do more was because my Bach was very different than at that time what people would expect to hear in a competition.
Dann habe ich keine Wettbewerbe mehr gespielt. Unter anderem deshalb, weil mein Bach sehr anders war als das, was bei Wettbewerben erwartet wurde. Das ist heute vielleicht anders. Damals wollte ich mich nicht anpassen. Ich spielte zum Beispiel ohne Vibrato und ich hatte nicht den Eindruck, dass man meine Interpretation schätzen würde.
And I didn't feel like it would necessarily be appreciated. It was just a little bit too different.
Wer weiß, ja.
So I didn't go to any and I don't.
Ich hatte dann auch nicht mehr den Eindruck, dass ich Wettbewerbe wirklich brauchen würde. Sie sind gut, um sich Repertoire anzueignen, um souverän aufzutreten und zu zeigen, was man kann.
Und zwar unter Höchststress.
Yeah, it's a good kind of stress to have to learn from. But
davon kann man ja auch lernen, das ist das Gute. Aber ich weiß nicht, ob sie sonst wirklich hilfreich sind. Unterschiedliche Menschen haben da halt auch unterschiedliche Herangehensweisen.
Trotzdem, auch ohne großen Wettbewerb hat die BBC ihr Talent entdeckt und sie einige Jahre in dem Programm New Generation Artist gefördert. Was haben Sie denn in dieser Zeit bei dem Sender gestalten können?
That was a great scheme. At that time, everything we did was broadcast. Some were radio recordings, but most of the time it was live.
Das war super. Damals wurden alle Konzerte, die wir spielten, gesendet. Man konnte also nichts wiederholen und schneiden. Manches wurde als Mitschnitt gesendet, das meiste live. 2 Jahre lang wurden wir gefördert. Ich war damals 20 oder 21. Nach einem halben Jahr hatte ich kein Repertoire mehr. Und dann musste ich alle 2 Wochen ein neues Programm erarbeiten.
First time, I remember this Beethoven, my first ever Beethoven concerto live on radio.
Damals habe ich mein erstes Beethoven-Konzert gespielt, live im Radio. Ich hatte nicht genug Zeit, es einzustudieren. Das war echt eine Nervenprobe. Aber nach so einer Erfahrung hat man keine Angst mehr vor Mikrofonen.
It really makes you fine with microphones. So no, it was a really wonderful experience.
Es war herrlich, mit allen Orchestern der BBC aufzutreten, in schönen Sälen andere Musiker zu treffen. Ich habe damals den Pianisten Cédric Tiberghien kennengelernt. Davon habe ich unheimlich profitiert.
Wir kommen zum Mendelssohns E-Moll-Violinkonzert. Ein wunderbares Konzert. Jeder große Geiger hat es im Repertoire. Das Publikum liebt es. Jeder Musikfreund oder die allermeisten Musikfreunde kennen es. Was lieben Sie denn daran besonders?
I love how genuine Mendelssohn is with emotions, with his happiness. I think Mendelssohn's music can be the happiest.
Ich mag Mendelssohns Aufrichtigkeit mit Emotionen. Ich finde, in Mendelssohns Musik steckt die meiste Lebensfreude. Natürlich kann sie auch tragisch sein, aber in diesem Konzert ist so viel jugendliche Leidenschaft und so viel Zärtlichkeit.
I never get tired of the Mendelssohn. It's one that I've played many times now, so it's I feel it's always there.
Dieses Konzert wird mir nie überdrüssig. Ich habe es schon so oft gespielt und ich liebe es jedes Mal. Es ist wunderbar. Wir haben es mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment aufgenommen, auf Instrumenten der Zeit. Ich mag den anderen Klang sehr, besonders in den Bläsern. Das war eine Riesenfreude.
It's a very different sound. It was a real pleasure to do it that way.
Violinkonzert E-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wir hörten den dritten Satz daraus. Alina Ibragimova war die Solistin. Das Orchestra of the Age of Enlightenment spielte und Wladimir Jurowski war der Dirigent. Was muss denn ein Dirigent für Sie mitbringen, damit Sie gerne zusammen Musik machen?
I like it very much when the conductor doesn't feel like they're accompanying.
Ich schätze es sehr, wenn der Dirigent nicht einfach nur begleitet. Ich mag es, wenn er so viel wie möglich von sich einbringt, seine eigene Energie. Dann entsteht eine echte Kommunikation. Das ist mir wichtig. Es ist vielleicht ein etwas altertümlicher Ansatz, den Solisten glänzen zu lassen und alle anderen begleiten. Ich finde, das ist Verschwendung.
A waste sometimes. So with Vladimir, it's always great to work with him. He's very thoughtful. He really cares.
Mit Vladimir zu arbeiten ist immer großartig. Er ist sehr sorgfältig. Er beachtet wirklich jede Note. Zwischen den Aufführungen macht er sich nochmal Gedanken, was man verbessern könnte. Es ist ein ständiger gedanklicher Prozess. Er sucht immer nach neuen Antworten. Wunderbar, daran teilhaben zu können.
It's really wonderful to be part of that.
Bei unserem nächsten Stück muss sich der Geiger oder die Geigerin nach nichts und niemandem richten, außer nach der Musik. Ein Satz aus der Solosonate von Eugène Ysaÿe. Jahrhundertgeiger aus Belgien. Seine Solosonaten gehören zum Standardrepertoire jedes Geigers, beziehungsweise man kann auch sagen, jeder beißt sich mal daran die Zähne aus. Obsession heißt der Satz aus der A-Moll-Sonate, Opus 27, Nummer 2, den wir gleich hören. Obsession, das heißt Besessenheit. Würden Sie von sich sagen, Frau Ibragimova, dass Sie Musik besessen sind?
Obsessed with music. I guess so. I guess it's so inbuilt in my life now that.
Ich weiß gar nicht, was mein Leben ohne die Musik wäre. Aber besessen davon bin ich vielleicht dann doch nicht.
I don't know if I'm obsessed. Maybe not.
Wie viel Zeit pro Tag verbringen Sie denn mit der Geige?
It's always different, but you know, everything is music based.
Das ist ganz unterschiedlich. Die Musik ist die Basis für alles andere. Alles hängt irgendwie mit Musik zusammen. Aber wenn ich Urlaub mache und meine Geige nicht mitnehme, vermisse ich sie nicht. Ganz ehrlich.
To be very honest, I don't miss it.
Aber für wie lange?
Well, yes, the maximum has been 3 weeks, but I don't know how long it would.
Das längste waren 3 Wochen. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen würde. Ich freue mich dann auch immer wieder zu spielen. Aber es ist schön für mich, in Stille zu leben.
It's hard to know whether that's just because there is so much of it in the rest of my life that I get a bit tired,
Es ist schwer zu unterscheiden, ob ich einfach manchmal ein bisschen müde bin, weil ich so viel Musik in meinem Leben habe. Ich würde gerne sagen können, ich bin nicht abhängig von Musik, aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
But I'm not sure that's true.
Ja. Viele Musiker erzählen, dass sie eigentlich immer irgendeine Musik in ihrem Kopf rumschwirren haben, auch im Urlaub, auch nachts, auch wenn sie aufwachen und eigentlich in jedem Zustand. Wie ist das bei Ihnen?
Yeah, for sure, yeah. I think that in a way that's how I practice as well.
Auf eine Art übe ich auch so. Neue Stücke spielen sich einfach im Kopf ab. Das ist ein Prozess.
Definitely.
Was ist dann mit der Stille, die Sie suchen?
Good question. I suppose there isn't really much. But,
vermutlich gibt's davon nicht so viel. Zu Hause habe ich zum Beispiel nicht den Reflex, eine CD einzulegen. Ich bin froh, wenn nichts läuft. Außer der Musik in meinem Kopf.
There is nothing playing other than the things in my head. Yeah.
Sie spielen eine italienische Geige aus dem 18. Jahrhundert und schon der Name des Geigenbauers klingt ganz herrlich wie Musik. Anselmo Bellosio. Wie kamen Sie an dieses Instrument?
I met it 2005.
Ich bin meiner Geige 2005 begegnet, im selben Jahr wie meinem Quartett und Cedric. Ein gutes Jahr. Die Geige galt ursprünglich als eine Pietro Guarneri, aber dann haben die Experten umentschieden. Jetzt ist sie eine Bellosio. Sie klingt immer noch gleich. Ein wunderbares Instrument. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel davon ich bin und wie viel die Geige.
Sie teilen einfach so viel, ja.
And it's taught me about sound, it taught me many things.
Und sie hat mir so viel über Klang beigebracht, über so viele Dinge. Sie ist wie meine Stimme. Dem Namen Bellosio begegnet man ja nicht so oft. Eine Zeit lang dachte ich, vielleicht wäre es gut, mal ein paar Stradivaris zu probieren. Das habe ich gemacht. Und ich bin immer wieder zu meiner Geige zurückgekehrt. Sie hat so eine Persönlichkeit. Ich mag, dass sie auch hässlich sein kann. Ich kenne sie so gut. Es würde sehr lange dauern, um mit einem anderen Instrument dahin zu kommen.
Probably to get to that level with another instrument would take a long time. And, but yes, I'm very lucky to have it, and it's.
Ich bin sehr froh, darauf spielen zu können. Georg von Opel stellt sie mir zur Verfügung. Es ist ein echtes Privileg.
It's a real privilege to play.
Hat die Geige auch mal einen schlechten Tag? Oder ist sie eigentlich immer ganz gut drauf?
Has bad days. Yes, it does. Definitely, yeah. It's always moving.
Sie bewegt sich ständig und nur manchmal öffnet sie sich, wie jeder Mensch.
Like any other person.
Obsession.
Obsession, yeah, back to obsession. So this is obsession with Bach, I suppose.
Hier geht's um Besessenheit von Bachs Musik und um die Stimmen im Kopf.
I think that's what this moment is about.
Der erste Satz Obsession aus der zweiten Violinsonate von Eugène Ysaÿe, gespielt von Alina Ibragimova, die heute Gast ist in SWR2 zur Person. Ysaÿe steuert in dieser Musik immer wieder auf Johann Sebastian Bach zu und bricht dann abrupt wieder ab in eine ganz andere Richtung. Wir gehen jetzt auch gleich zu Bach, zum zweiten Satz aus seinem Violinkonzert in E-Dur. In dieser Musik und speziell auch in diesem Satz steckt ein unglaublich großer Weltschmerz. Berührt Sie das?
Definitely it moves me. I think it's a single voice against or with destiny, I suppose.
Ich denke, es ist eine einzelne Stimme gegen oder mit dem Schicksal. Das Schicksal, das ist in den Bassstimmen. Die Geigenstimme bewegt sich oben, reich ausgeschmückt. Sie durchlebt einen bestimmten Lebensrhythmus, den die Bässe vorgeben, setzt sich damit auseinander.
Was bedeutet Ihnen denn generell die Musik von Johann Sebastian Bach? Sie haben ja auch seine Solosonaten für Geige aufgenommen.
I think there is something very global about Bach. It speaks about everything. And yet it can speak about something, it can be incredibly intimate at the same time. I think that's the sort of paradox that
Bachs Musik ist für mich allumfassend. Sie spricht über alles und gleichzeitig kann sie unglaublich intim sein. Das ist das Paradoxe, was sie so schwer fassbar macht. Das Schwierigste ist für mich, eine Balance zu finden zwischen dem Detail darin und der umfassenden, unveränderlichen Realität. Ob das nun Gott ist oder Sterblichkeit oder Unsterblichkeit.
Immortality. It speaks about something so big that you always feel very small in relation to it.
Es geht in dieser Musik um so etwas Großes, dass man sich selbst daneben sehr klein fühlt. Das ist die Herausforderung. Die vielen Schönheiten dieser Musik, die man gerne zeigen möchte. Aber manchmal ist man einfach zu klein, um sie zu zeigen.
Sometimes you're just too small to show them.
Beschleunigt sich bei Bach ihr Herzschlag?
At the best of times, I think I go into some kind of trance, and it plays you. You don't play the music anymore. It starts playing you.
Im besten Falle gerate ich in eine Art Trance. Dann spiele nicht mehr ich, sondern die Musik spielt sich selbst. Wenn man diesen organischen Zustand in sich findet, in dem die Musik fließt und ganz natürlich entsteht, dann passiert sowas. Der Trick ist, dabei zu bleiben, nicht zu viel zu denken, nicht der Musik im Weg stehen. Für mich.
Not to get in the way of it. I think that's the hardest for me. And it took me a long time to find that. I really struggled when I was starting with Bach. When I was like, I don't know, 15, 16, I found it really hard to feel free and yet keep this sort of massiveness of it intact. I mean,
es hat lange gedauert, bis ich diesen Zustand gefunden hatte. Am Anfang habe ich mit Bach wirklich gekämpft. Mit 15, 16 fand ich das wirklich schwer, sich frei zu fühlen und doch die Größe dieser Musik unverletzt zu lassen. Ich habe stundenlang geübt und war oft sehr frustriert. Mit der Chaconne aus der D-Moll-Partita habe ich diesen Trance-Zustand zum ersten Mal erlebt, wie man das macht oder eben gerade nicht macht.
How to do that in a way, or not do it.
Yeah. Erleben Sie sowas mit jeder Art von Musik oder ist es bezogen einfach auf ganz spezifische, großartige Musik und großartige Komponisten?
To some extent, maybe, but I feel it the most with Bach. I feel that it plays you.
Zu einem gewissen Grad vielleicht, aber ich erlebe es am stärksten bei Bach, dass die Musik mich spielt. Bei den anderen Komponisten kommt immer auch die Kunst der Aufführung dazu, im Beethoven-Konzert zum Beispiel, eine Virtuosität, die man zeigen muss. Bei Bach, vor allem in seinen Solowerken, ist nicht so viel Platz für einen selbst wie in anderen Stücken.
Sie spielen in dieser Aufnahme mit dem Barockensemble Arcangelo. Ich finde, eines der großartigsten jungen alten Musikensembles überhaupt, geleitet von dem Cellisten und Cembalisten Jonathan Cohen. Wie sehr setzen Sie sich denn mit der historischen Aufführungspraxis auseinander, wenn Sie an ältere Musik herangehen oder ältere Musik spielen, wie zum Beispiel die Violinkonzerte von Bach?
Well, I studied Baroque Violin when I was in college as well.
Ich habe am Royal College auch Barockgeige studiert. Das hat alles andere beeinflusst. In dieser Aufnahme spielen wir auf Instrumenten der Barockzeit. Aber dieses Gefühl für den Klang nehme ich auch auf die moderne Geige mit. Es geht generell um die Herangehensweise an die Musik. Statt zu ihr zurückzublicken aus späterer Perspektive, sieht man sie dann eher aus der Richtung, aus der sie kommt. Das hat mich sehr verändert, auch in meinen Bewegungen. Ich habe Barockgeige gelernt ohne Kinn- und Schulterstütze.
Freischwebend.
Das hat meine Technik ziemlich verändert. Ich benutze jetzt mein Kinn und meine linke Hand ganz anders, für jede Art von Musik. Das hat mir eine gewisse Freiheit geschenkt.
Gave me a certain freedom.
Alina Ibragimova war die Solistin im Violinkonzert E-Dur von Johann Sebastian Bach, Werkeverzeichnis 1042. Sie spielte gemeinsam mit dem Ensemble Arcangelo und die Leitung hatte Jonathan Cohen. Frau Ibragimova, wenn Sie die Wahl haben, spielen Sie lieber solistisch oder machen Sie lieber Kammermusik oder einfach beides?
For me it's the best thing to combine both and
beides. Ich sehe aber auch Konzerte als Kammermusik. Es ist also einfach etwas anderes Repertoire. Ich versuche von allem etwas zu machen.
Ihr Konzertkalender ist ganz gut bestückt. Gibt's da rein zahlenmäßig ein Limit?
Well, I try to have holidays. I try to inbuild.
Ich versuche, jedes Jahr mal Urlaub zu machen. Gerade bin ich am Maximum angelangt. Vielleicht werde ich irgendwann mal klüger und versuche, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Ich spiele zurzeit vielleicht 110 Konzerte, inklusive Streichquartett. Und das bedeutet immer viele Proben, weil wir ziemlich viel Repertoire spielen. Das braucht einfach Zeit. Ja, es ist viel.
Ja, wir gehen quite a lot of repertoire and that takes time. It's quite a lot. When you start off, there are certain things that are great and certain things that are okay.
Wenn man anfängt auf der Bühne, dann gibt's immer ein paar Highlights und auch Sachen, die halt so okay sind. Wenn ich heute in meinen Kalender schaue und mich frage, was soll ich streichen, dann finde ich das echt schwer, weil mir alles Spaß macht, was ich tue. Das ist die Herausforderung.
Every musician has at some point.
Sie reisen auch sehr viel. Was immer auch anstrengend ist natürlich. Wie schöpfen Sie denn Kraft?
Usually a day at home gives me energy. When I'm tired, my main complaint is that I feel I'm emotionally drained.
Wenn ich einen Tag zu Hause bin, wenn ich müde bin, fühle ich mich manchmal emotional ausgelaugt. Ich habe emotional viel gegeben und nicht so viel zurückbekommen, woher auch immer. Es ist wichtig für mich, diese Energie wieder zurückzugewinnen. Dafür brauche ich Zeit für mich selbst, Zeit für neue Inspirationen.
Was ist denn inspirierend für Sie?
Das kann alles sein. Etwas, das mich berührt, das mir Energie zurückgibt. Das kann die Natur sein oder das Theater. Schwer zu sagen.
Can be theater, can be, I don't know. It's hard to say really.
Wie nehmen Sie denn das Publikum wahr, wenn Sie auf der Bühne stehen?
Always different. What I like to feel.
Ganz unterschiedlich. Was ich gerne mag und mir auch die beste Energie gibt, ist das Gefühl, dass ich dem Publikum traue und dass sie mir trauen.
On a certain whatever journey. I think once you can find that, I think it's then you get less nervous and then you can do more.
Und wenn ich darauf vertraue, dass sie mir auf eine bestimmte Reise folgen und bei mir sind. Wenn man dahin kommt, ist man viel weniger nervös und kann mehr gestalten. Das ist anders, als wenn man vor dem Publikum spielt und sie entscheiden, ob sie das jetzt mögen oder nicht. Mir ist die Gemeinschaft wichtig und die kann ich meistens fühlen.
I have that with an audience. I feel that we're together.
Hängt das denn auch vom Raum ab?
Of course it's nice to play in beautiful places.
Natürlich ist es toll, in schönen Räumen zu spielen. Aber wenn die Energie im Publikum stimmt, kann es sogar in einer Garage super gut sein. In historischen Räumen trifft man bestimmte Leute, die extra hinkommen. Das ist natürlich schon schön.
Unsere nächste Aufnahme stammt aus der Wigmore Hall in London. 2010 haben Sie in der Wigmore Hall gemeinsam mit Cédric Tiberghien einen Beethoven-Zyklus gespielt, alle Sonaten für Geige und Klavier. Und sie alle sind auch beim Label Wigmore Hall Live auf CD erschienen. Wir hören daraus jetzt Sie und Cédric Tiberghien mit dem ersten Satz aus Beethovens Frühlingssonate. Der Frühling kann kommen. Alina Ibragimova und Cédric Tiberghien mit dem ersten Satz aus Beethovens Frühlingssonate Opus 24, live aufgenommen in der Wigmore Hall in London. Sie hören SWR 2 zur Person, heute mit der Geigerin Alina Ibragimova. Frau Ibragimova, Sie spielen immer wieder auch unbekanntes Repertoire, sämtliche Werke von Karol Szymanowski zum Beispiel, die Violinsonate von Le Queux haben Sie aufgenommen. Und häufig eben auch zeitgenössische Musik. Wie wichtig ist Ihnen denn diese Auseinandersetzung mit der Musik unserer Zeit?
It's very important. I wish I'd do more, which I actually will be doing more in the next year, so that's good.
Das ist mir sehr wichtig. Ich würde gerne mehr davon machen, nächstes Jahr zum Glück. Es ist großartig, Teil dieses Prozesses zu sein, zu erleben, was heute entsteht. Neue Stücke kennenzulernen, die man in der Probe zum allerersten Mal hört. Und dann erst recht in der Aufführung, da ist die Energie völlig anders. Dieses erste Mal finde ich sehr aufregend, ohne zu wissen, was passieren wird.
Wenn Sie die Wahl hätten, einen Komponisten, den Sie sich raussuchen könnten, für ein Violinkonzert zu engagieren, für Sie, wen würden Sie nehmen?
Oh, there'd be many. Sorry. and there are many violin concertos that are written already, like the Wiedemann Concerto, the Ades.
Viele. Und es gibt ja auch viele tolle Violinkonzerte von Wiedemann, Ades, Birtwistle. Manche werden leider nicht genug aufgeführt. Das würde ich gerne tun. Auftragskompositionen sind natürlich auch wunderbar. Für mich entstehen ein paar Werke. Genaueres darf ich nicht verraten. Sie werden spannend.
Yeah, I've got some lined up, which I'm not sure I'm allowed to talk about, so I'm not going to.
but they're noch geheim. Secret.
Yes, it's a secret so far.
Das Stück, aus dem wir gleich einen Ausschnitt hören, stammt aus dem Jahr 2007 und wurde seither über 40 Mal aufgeführt in Europa und Amerika, nämlich das Violinkonzert von Jörg Wiedemann. Im Oktober 2017 haben Sie, Frau Ibragimova, das Konzert mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin aufgeführt und mit dem Dirigenten Robin Ticciati. Das ist der neue Chefdirigent des DSO. Hatten Sie auch dafür eine Möglichkeit, mit Jörg Wiedemann zusammenzuarbeiten?
He was playing and conducting elsewhere, so unfortunately we didn't get a chance to meet.
Er war woanders beschäftigt, als Dirigent und Klarinettist. Aber ich würde das Stück sehr gerne mal mit ihm durchgehen. Es war so eine erstaunliche Erfahrung für mich. Über jeder Note steht ein Kommentar. Die Geige spielt die ganze Zeit über. Man braucht sogar jemanden, der für einen umblättert. Es gibt buchstäblich keine Pausen. Es ist ein langes Stück.
Every note has so much in it and in a way being actually a long piece.
30 Minuten fast.
It's so condensed and and heavy. I found it really deep and
es ist so konzentriert und gehaltvoll. Ich finde, es hat wirklich Tiefe und es ist schwer. Es hat eine ganze Zeit mit mir gelebt und mich eingenommen. So ähnlich wie wenn ein Schauspieler sich eine Rolle aneignet. Das Konzert war ganz tief in mir drin. Das hat sehr viel emotionale Energie gebraucht. Es steckt so viel drin auf so unterschiedlichen Ebenen. Ein sehr besonderes Stück. Ich würde es gerne nochmal spielen.
It's a very, very special work. I would love to do it again.
Das war ein Ausschnitt aus dem Violinkonzert von Jörg Wittmann, 2007 im Auftrag der Jungen Deutschen Philharmonie komponiert. Die Uraufführung spielte damals Christian Tetzlaff, der das Konzert in seinem festen Repertoire hat. In unserer Aufnahme hörten Sie Alina Ibragimova als Solistin gemeinsam mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin und dem Dirigenten Robin Ticciati. Ein Mitschnitt vom 3. Oktober 2017 war das, den uns der RBB zur Verfügung gestellt hat. Christian Tetzlaff war einer Ihrer Lehrer, Frau Ibragimova. Was schätzen Sie denn besonders an ihm?
So many things. I think he's wonderful at communicating.
So vieles. Er kann wunderbar rüberbringen, was in der Musik steckt. Er hat diese Klarheit. Das ist für ihn vielleicht das Wichtigste, die Noten wirklich ganz genau zu lesen und dann ein Medium für die Musik zu sein.
Most important thing is to read the music correctly and then to be a medium to communicate it. For me, it was always wonderful to have such an experienced performer.
Für mich war es toll, dass er so viel Bühnenerfahrung hat. Er hat eine ganz genaue Vorstellung von jedem Stück, das er spielt. In seinem Kopf ist das alles vollkommen klar. Und gleichzeitig hat er mir vieles beigebracht, was mit Empathie zu tun hat. Keine Angst vor Zerbrechlichkeit zu haben, vor Verletzlichkeit. Ich begann bei ihm zu studieren, als ich 16 war. Und im Laufe der Jahre in den verschiedenen Entwicklungsstufen meines Lebens übernahm ich immer mehr von ihm. Ich habe sehr viel Glück.
I started learning with him when I was 16, I think. And with the different stages of my life, I took more and more things from him. It was really wonderful. I'm very lucky.
Wer hat Sie denn sonst noch geprägt?
Well, my other teacher was Gordon Nikolic, and that was very different.
Mein anderer Lehrer war Gordon Nikolic. Das war ganz anders. In manchen Geigenstunden haben wir gar nichts gespielt. Da haben wir geredet, uns was angeschaut, Darts gespielt. Wir sind zur Tate Modern Gallery gegangen. Das war Unterricht in Leben. Und ich glaube, darum geht es letztlich. Die Geige, okay, das ist die eine Seite. Aber was am meisten zählt, ist, was für ein Mensch man ist, das Innere.
What human you are on the inside and what you know about life. And yeah, and actually now I'm starting to teach a little bit myself. And
inzwischen unterrichte ich selbst. Das wirft ein anderes Licht auf die Dinge. Spannend. Ich glaube, alles, was ich gelernt habe, hat mehr mit dem Leben zu tun, als mit dem Geige spielen.
Everything I've learned from anyone, really. Yeah. But yes, there are some technical things that you discuss.
Natürlich gibt's die technischen Dinge, den Klang und so weiter. Aber letztlich geht es darum, alles anzuschauen, was in einem steckt, sich nicht davor zu fürchten, es zum Ausdruck zu bringen. Es geht um Einfühlungsvermögen. In der Musik geht es ja sehr oft darum, sich einzufühlen. Es dauert eine Weile, bis man das in sich entdeckt. Und es ist nicht immer leicht.
Wenn Sie unterrichten, was ist dann der Kern, den Sie weitergeben wollen?
I think it's about how to
Ich glaube, es geht darum, mit sich selbst zu leben und alles so bewusst wie möglich zu erleben. Bewusstheit ist das, was wir am meisten einüben müssen.
Besonders in unserer Zeit, in der wir so viele Ablenkungen erleben.
Und mit Ängsten umzugehen, die uns blockieren.
Inwieweit gehören denn für Sie Musik und Spiritualität zusammen?
Ich glaube, Musik ist ein spirituelles Erlebnis. Das Spirituelle darin ist für uns Menschen. Das Gegenteil davon wäre vermutlich, die Musik als etwas Unberührbares zu sehen. Das mag manchmal stimmen, aber ich möchte doch diesen Kontakt. Auch wenn Musik unberührbar ist, ist sie doch unsere Musik. Wenn man Musik nur als etwas Vergeistigtes ansieht, als die pure Schönheit, dann wird man all dem nicht gerecht, was unschön ist. Und das ist auch da.
And those things exist and they're there and we need to talk about them.
Und die sind sogar auch in der Musik. Bei Mozart zum Beispiel, diese Abgründe.
I don't think music should always be beautiful. I think it should be evil, it should be ugly, it should be.
Ich denke nicht, dass Musik immer schön sein sollte. Sie muss manchmal auch böse sein, hässlich, erschreckend. Das alles steckt ja in uns drin. Leider auch in unserer Geschichte. Das können wir nicht ignorieren und so tun, als sei alles perfekt. Das ist nicht so und wird nie so sein.
Alina Ibragimova an der Geige und Cedric Tilbergien am Klavier mit dem ersten Satz aus der Violinsonate G-Dur von Maurice Ravel, komponiert zwischen 1923 und 1927 für die Geigerin Hélène Jourdan-Morange. Bei all ihren Solo- und Duo-Auftritten finden Sie auch noch Zeit zum Quartettspiel. Sie sind Primaria des Chiaroscuro-Quartetts. Vor 13 Jahren haben Sie das gegründet mit Musikerkollegen, die auch wie Sie ein Herz haben für historische Instrumente und für die historische Aufführungspraxis. Chiaroscuro heißt Helldunkel. Wie kam es zu diesem Namen?
When we started quartet at college, 2005, Roger Norrington came.
Wir gründeten das Quartett am Royal College of Music 2005. Damals kam Roger Norrington für einen Mozart-Meisterkurs. Wir spielten das Dissonanzenquartett. Es war unser erstes Stück. Wir hatten damals noch keinen Namen. Er sprach immer von Chiaroscuro, den Kontrastfarben. Das hat uns als Name für unser Quartett gefallen.
And we thought it was a nice name.
Die Nuancen dazwischen sind aber vielleicht genauso wesentlich wie die Extreme, oder?
Definitely, and I think being able to play on gut strings, I think this difference between.
Wenn man auf Darmsaiten spielt, kann man klanglich so eine Dunkelheit erreichen, etwas Geerdetes. Das kann schockierende Kontraste hervorrufen. In späten Beethoven-Quartetten oder in Schuberts Quartett Der Tod und das Mädchen, darin gibt es wirklich erschreckende Momente. Und es ist so toll, sich da in die Darmsaiten reinzugraben.
There are so many places where it should be scary, and it's so nice to dig into gut strings at that point.
Ich habe sie letztes Jahr mit dem Chiaroscuro Quartett im Konzert gehört, in einem kleinen Saal, in dem man sehr dicht bei den Musikern sitzt. Also Bühne und Publikum sind sehr nahe beieinander. Und ich hatte da den Eindruck, sie vier verstehen sich nicht nur musikalisch sehr gut, sondern auch menschlich. Stimmt das?
Definitely, it's like a marriage of four people, and it's something.
Es ist wirklich wie eine Ehe zu viert. Man wird zu einer Familie. Da entstehen Nähe, Wärme und Streitereien, wie in jeder Familie.
Wir haben für SWR 2 zur Person den letzten Satz aus Schuberts Quartett Der Tod und das Mädchen ausgewählt. Ein Live-Mitschnitt von den Ettlinger Schlosskonzerten aus dem Jahr 2017. Hier ist das Chiaroscuro-Quartett. Das Chiaroscuro-Quartett mit dem Finale aus dem Streichquartett D-Moll, Deutschverzeichnis 810, von Franz Schubert, Der Tod und das Mädchen. Extreme Musik in ihrer Intensität, ihrer Ausdruckskraft und auch in ihren technischen Anforderungen. Als ich Sie im Konzert beobachtet hatte, Frau Ibragimova, Sie als Primaria des Quartetts, da hatte ich den Eindruck, Sie kommen da auf die Bühne ohne jede Anspannung und Lampenfieber. Stimmt das?
Maybe not stress. I think we concentrate and there is a certain energy between us. I guess some of us get more nervous than others for certain.
Stress vielleicht nicht. Wir konzentrieren uns und es gibt eine bestimmte Energie zwischen uns. Manche von uns sind vor bestimmten Aufführungen nervöser als andere. Ich weiß nicht recht, womit das zusammenhängt. Man braucht Konzentration und einen klaren Fokus, besonders für ein Stück wie dieses. Wenn wir auf der Bühne sind und einer von uns nervös ist, dann machen sich die anderen wirklich stark und unterstützen ihn. Wir nehmen uns gegenseitig sehr genau wahr.
Viele Musiker achten vor dem Konzert ganz genau auf ihre Ernährung, auf ihren Schlaf oder auch auf Bewegung. Wie ist es bei Ihnen?
Well, in the ideal scenario, yes, I would sleep in the afternoon. I would eat pasta 2 hours before the concert, and I would.
Das ideale Szenario wäre 2 Stunden Mittagsschlaf, 2 Stunden vor dem Konzert Nudeln essen, jeden Morgen Yoga. Aber leider ist das nicht die Realität. Ich tue, was ich kann, aber dann hat der Flug Verspätung, man muss schnell zur Probe, kann vorher nichts mehr essen. Man lernt, keine Gewohnheiten zu entwickeln.
So. You learn to not have habits.
2016 hat Queen Elizabeth II sie zum Member of the Order of the British Empire ausgezeichnet. Gab es da eine Zeremonie?
Yes, there was a ceremony. It was in Buckingham Palace. No, it's wonderful. And I
ja, im Buckingham Palace. Ich kam ja als Kind nach England und bin natürlich sehr dankbar, was das Land mir alles ermöglicht hat, wie sehr Musiker hier willkommen sind. Trotz allem, was in den letzten Jahren passiert ist, trotz der politischen Situation, ist Großbritannien immer noch sehr offen gegenüber anderen Kulturen und anderen Ideen.
I think it's incredibly open to new cultures and new ideas, and London is one of the most diverse places in the world.
London ist vielleicht eine der Städte mit der größten Vielfalt überhaupt. Ich konnte hier experimentieren, verschiedenste Einflüsse in mich aufnehmen und ich wurde willkommen geheißen und unterstützt.
Haben Sie noch viel Kontakt zu Ihrer russischen Heimat, zu Ihrer Familie oder zu Freunden dort?
Definitely, I miss Russia. I get nostalgic. There is something that
ich vermisse Russland. Ich werde nostalgisch. Etwas an der Kultur und an den Menschen dort zieht mich an. Ich habe noch Tanten und Onkel dort. Wir sind eine große, warmherzige Familie. Das ist schön.
Very warm and loving one. It's nice.
Fühlen Sie sich manchmal gespalten zwischen England und Russland?
Yes, I don't really know if I'm what I am anymore.
Ich weiß nicht, ob ich Russin oder Engländerin bin. Wenn man heutzutage seine Heimat verlässt, passiert das. Ich weiß nicht mehr, wo meine Wurzeln sind. Und ich reise ja die ganze Zeit herum und bin auch gar nicht so viel in England. Ich spüre definitiv eine Verbindung zu Russland und den Menschen dort. Ich weiß, dass England mich geprägt hat in vielerlei Hinsicht. Die Art, wie man hier Dinge betrachtet, wie man miteinander redet, unterscheidet sich sehr von Russland.
Was ist da der Hauptunterschied?
I think you can't take a certain response for granted, I guess, in Russia. Here you will always.
In Russland kann man eine bestimmte Art von Verantwortung nicht als selbstverständlich ansehen. Hier in England erwartet man immer eine gewisse Freundlichkeit, in Russland nicht unbedingt. Aber wenn, dann ist sie echt. Wenn man einmal eine Verbindung mit jemandem hat, zählt das am allermeisten. Es geht nicht unbedingt um richtig und falsch, sondern um das Vertrauen zwischen den Menschen. Das ist die Basis und das stellt man auf keinen Fall in Frage. Hier dagegen hat man eher Vertrauen in die Gesellschaft, vielleicht nicht so sehr in den Einzelnen, aber die Gesellschaft lässt man nicht im Stich. Das ist natürlich großartig und hat uns weit gebracht. Es ist ein anderes Verständnis von Zusammenleben, davon, was wichtig ist.
But it's just a very different kind of understanding of what of how to live and how to be with people and what's important.
Wir kommen zur letzten Musik. Bei Hyperion haben Sie die zwei Violinkonzerte von Nikolai Roslawitz eingespielt, gemeinsam mit dem BBC Scottish Symphony Orchestra und dem Dirigenten Ilan Volkov. Was bedeutet Ihnen denn dieser Komponist, der erst eigentlich vor ein paar Jahren wiederentdeckt wurde, ein Zeitgenosse von Schostakowitsch?
I think he's a very special figure, Nikolai Roslawitz.
Er ist ein ganz besonderer Komponist mit einer ganz eigenen Tonsprache. Er hat eine Art Zwölftonsystem entwickelt, nicht wie Schönberg, ein bisschen anders, eine neue und ziemlich komplexe Sprache. Die politischen Umstände waren schwierig für ihn.
Time, of course, was difficult. So,
ja, ist auch immer wieder mit dem Regime aneinander geraten.
Unfortunately, it meant that he couldn't be as free as he wanted with his writing.
Und das bedeutete leider, dass er beim Komponieren nicht die Freiheit hatte, die er wollte. Er begann zu lehren, musste dann wieder gehen. Damals schrieb er das erste Violinkonzert. Darin zeigte er all seine Ideen. Nach seiner Rückkehr musste er sich leider anpassen, damit die Leute mit seiner Musik zufrieden waren. Das zweite Konzert ist dann ganz anders, in D-Dur. Völlig anders als das erste Konzert. Natürlich immer noch gut und interessant, aber es ist ein Jammer zu sehen, wie ein Komponistenleben sich nicht entfalten durfte.
Nikolai Roslawitz, das Konzert für Violine und Orchester Nummer 1, gespielt von Alina Ibragimova, dem BBC Scottish Symphony Orchestra und Ilan Volkov. Wir hörten den dritten Satz daraus. Alina Ibragimova, die Geigerin, war heute Gast in SWR 2 zur Person. Sie können die Sendung online nachhören auf swr2.de/musik. Dort finden Sie auch Angaben zu allen Musiktiteln. Hier im Programm geht's gleich weiter mit den Nachrichten. Aber vorher möchte ich mich noch bedanken bei den Kollegen von der BBC, in deren Studio 30 wir diese Sendung aufzeichnen durften. Danke an den Techniker Andrew Garrett von der BBC und an Andrea Walz vom SWR. Und natürlich ganz herzlichen Dank, Alina Ibrahimova, für das Gespräch.
Thank you very much for having me here. It was wonderful to talk to you and enjoy the rest of your Sunday.
Das wünsche ich Ihnen auch. Noch einen schönen Sonntag. Ich bin Doris Bleich. Tschüss.